ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hamburg heute. Mein Name ist Tanja Richter und was meint ihr? Wie geht man am besten mit gewalttätigen Fußballfans um? Seit dem Angriff von HSV-Hooligans auf Köln-Fans wird darüber in unserer Stadt ja heftig diskutiert. Und jetzt hat der HSV reagiert. Die Täter sollen nicht mehr ins Stadion gelassen werden, so HSV-Sportvorstand Stefan Kunz.
Strafanzeige wird erstellt von der Staatsanwaltschaft. Und wenn die Identität ermittelt ist von den einzelnen Leuten, gibt uns die Polizei eine Empfehlung für ein Stadionverbot auszusprechen. Und dem werden wir dann natürlich auch nachkommen.
Aber warum es gar nicht so leicht ist, die Angreifer überhaupt erstmal zu ermitteln und weitere Infos? Die hört ihr gleich. Vorher sprechen wir aber noch über die U-Bahn-Sperrungen, die dieses Jahr auf euch zukommen. Und ihr erfahrt mehr über die größte Moschee in Norddeutschland, die bald bei uns in Hamburg eröffnet. Das sind die Themen an diesem 22. Januar. Und dann starten wir mal.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wenn ihr auch auf Bus und Bahn fahrt, ja, dann kennt ihr das. Es wird einfach immer voller im öffentlichen Nahverkehr. Die Fahrgastzahlen sind so hoch wie nie. Und deshalb muss natürlich das Streckennetz weiter ausgebaut und auch saniert werden. Was natürlich erstmal super ist, aber das bedeutet natürlich auch immer erstmal Baustellen und Streckensperrungen. Und da stehen auch dieses Jahr wieder einige an. Die Hochbahn hatte heute zu einem Termin geladen, bei dem es eben genau darum ging. Und da war für uns mein Kollege Reinhard Postelt. Und Reinhard, wenn ich an Streckensperrungen denke, dann fällt mir da zuerst die U2 im Hamburger Osten ein, muss ich sagen. Da sind die Leute ja den Schienenersatzverkehr gewöhnt, wenn ich das mal so sagen darf. Auf was dürfen sich die Leute da denn dieses Jahr einstellen?
Ja, die Fahrgäste zwischen Burgstraße und Leginstraße sind wirklich leidgeprüft. Immer wieder wochen- und monatelange Sperrung. Auf rund 62.000 Fahrgäste täglich, da rollt nun ein letzter längerer Ersatzverkehr zu. Der soll sehr leistungsstark sein, sagt die Hochbahn. Anfang März bis Ende April sind bei der U2 und U4 verschiedene Abschnitte blockiert, rund um die Station Horner Rennbahn. Die wird ja zur Umsteigestation umgebaut, weil von dort aus dann die U4-Verlängerung abzweigt zu Horner Geest. Ab 2027 können die U-Bahnen dann zwischen Horner Geest und Christuskirche sogar im 100-Sekunden-Takt fahren durch eine neue Digitaltechnik.
Auch auf der U-Bahn-Linie 1 gibt es ja immer wieder Sperrungen. Was ist da jetzt geplant?
Ja, seit 20 Jahren saniert die U-Bahn dort Abschnitt für Abschnitt. Anders als bei den Autobahnen wird die Infrastruktur da ja wirklich in Ordnung gehalten. Nun sind die Walddörfer dran. Und zwar die beiden U1-Zweige zwischen Volksdorf und Arnsburg und Großhansdorf. Das sagt U-Bahn-Betriebsleiter Sven Möller.
Wir haben im Bereich Volksdorf verschiedene Tätigkeiten, die wir zu einer großen Maßnahme konzentrieren, sodass wir in dem gesamten Umfeld von Volksdorf von Mitte Juni bis etwa Ende November verschiedene Sperrungen auch leider unseren Fahrgästen zumuten müssen.
Dort müssen zwei Brücken, die 100 Jahre alt sind, erneuert werden und zwei instand gesetzt. Zudem werden Bahnsteige und noch zwei Stellwerke erneuert. Man braucht dort ab Juni rund 20 Minuten mehr Fahrzeit für den Ersatzverkehr. Es gibt 6 Sperrabschnitte. Am härtesten trifft es die täglich 10.000 Fahrgäste zwischen Volksdorf und Arnsburg-West. Da sind es 9 Wochen Sperrung.
Ja, und die Station Volksdorf, die soll ja auch denkmalgeschützt saniert werden. Was ist damit?
Ganz spannend. Eigentlich wollte die Hochbahn die Schalterhalle 2026 erneuern mit einem Teilabriss, weitere Sperrung. Ah, denn der Stahlbeton an der Decke, der ist sehr dünn und es gibt Rost. Aber Hochbahn-Technikvorstand Jens-Günter Lang hatte heute eine gute Nachricht. Die war ganz frisch und die ließ ihn richtig frohlocken. Es wird nichts abgerissen, sondern man wendet eine neue Methode an.
Das nennt sich kathodischer Korrosionsschutz, der uns ermöglicht, dass wir diese ganze Schalterhallendecke erhalten können, ohne sie zu erneuern. Jetzt fragen Sie, was erzählt er da? Das ist das, was Sie in Ihrem Wasserspeicher zu Hause haben. Wir haben eine Opferanode, die wir installieren werden und legen eine ganz schwache Spannung in die gesamte Decke. Und damit erreichen wir, dass es zu keinen weiteren Korrosionseffekten dieser Decke kommt. Und damit können wir tatsächlich diese historische Decke erhalten. Total spannend.
Und bitte genau hinhören, das ist ein kathodischer Korrosionsschutz und kein katholischer Korrosionsschutz. Also Schwachstrom verhindert das Rosten und die Idee kam vom Denkmalschutzamt.
Und bei der U3, da wird ja geplant, die Bahnsteige zu verlängern, richtig?
Ja, der Hochbahnvorstand Jens-Günter Lang nennt es das vielleicht tollste Projekt der nächsten 9 Jahre. Er meint die Verlängerung der Bahnsteige auf der gelben Ringlinie U3.
Die Züge auf der Linie U3 sind nur 80 Meter lang bei der U-Bahn. Alle anderen U-Bahn-Züge sind 120 Meter lang. Und wir haben natürlich eine deutliche positive Entwicklung der Fahrgastzahlen. Dieses Jahr haben wir ja fast die 500 Millionen geknackt. Insofern müssen wir auch an der U3 unbedingt etwas tun und die Leistung steigern.
Und zwar um 50%. Denn 50% mehr Fahrgäste passen in diese längeren Züge. Dafür werden nun 16 Haltestellen verlängert. 4 sind im Tunnel, 4 liegen auf Brücken. 4 brauchen sogar ein neues Planfeststellungsverfahren, weil sie etwas verschoben werden müssen. Und 7 stehen dazu noch unter Denkmalschutz. Aber das Ganze kostet nur rund 300 Millionen €. Naja, nur. Es rechnet sich schnell, sagt der Hochbahnvorstand. Am aufwendigsten ist der komplette Neubau der U-Bahn-Haltestelle Sternschanze. Der ist aber sowieso nötig, weil die Station anders nicht barrierefrei werden kann. 2034 sollen dann alle Bahnsteige der U3 40 Meter länger sein.
Wow, danke schön, Reinhard. Und auch heute müssen wir wieder über den heftigen Angriff von HSV-Hooligans auf Anhänger des 1. FC Köln am Wochenende sprechen. Ihr habt die schlimmen Bilder ja sicherlich auch schon gesehen. Innensenator Andi Grote hatte daraufhin ja gefordert, dass der HSV konsequent vorgeht gegen diese Übeltäter. Und das will der HSV jetzt auch tatsächlich tun. Lars Pegulo aus der Sportredaktion ist mir deshalb jetzt zugeschaltet. Lars, wie will der HSV denn jetzt reagieren? Was hat der Verein da angekündigt?
Naja, da geht es in erster Linie vor allen Dingen um Stadionverbote. Das hat Stefan Kunz, der Sportvorstand des HSV, uns gesagt. Und das heißt, die Polizei, das ist so das Verfahren, muss die Täter identifizieren und eben auch finden. Und dann kann der Verein ein Stadionverbotsverfahren anstrengen. Das ist die Maßnahme, die der HSV in erster Linie treffen kann. Ansonsten geht es natürlich auch um viel Kommunikation nach innen. Darüber dann auch intern eben auch deutlich zu machen, was für eine dumme und was für eine skandalöse Aktion das jetzt war am Wochenende. Vielmehr, das muss man ehrlich sagen, ist dann auch kaum möglich. Und die Clubs wie der HSV können solche Maßnahmen wie diese Stadionverbote dann rechtlich auch nicht so einfach sozusagen vorausahnend gegen Fangruppen vornehmen. Und um es auch klar zu sagen, mit einem Stadionverbot kann nicht verhindert werden, dass irgendwo anders, wie jetzt zum Beispiel auf dem Kiez in diesem Fall, eine Schlägerei entsteht.
Aber für so ein Stadionverbot, du hast es gesagt, da müssen die Täter jetzt erstmal ermittelt werden. Sind die Hooligans denn nicht bekannt?
Ja, die Gruppen sind schon bekannt natürlich. Die Ultragruppen zum Beispiel, das ist völlig klar. Das sind ja auch offizielle Fanclubs, teilweise der Vereine und in diesem Fall des HSV. Aber nur weil man sich sozusagen herleiten kann, welche Gruppe das jetzt gewesen sein könnte. Ich habe übrigens aus der Fanszene gehört, dass man in diesem Fall tatsächlich gar nicht so genau weiß, welche Gruppe da jetzt attackiert hat. Nur weil man also sich das vielleicht denken kann, wer Täter gewesen sein könnte, kriegt man die Person ja nicht automatisch. Sie waren vermummt und die Polizei hat die Identitäten, das ist das, was wir gehört haben, womöglich eben nicht genau feststellen können von den Übeltätern. Und dann sind eben auch solche strafrechtlichen Maßnahmen nicht so einfach durchzusetzen. Und ob es sich um ein Vergehen handelt, wie jetzt beispielsweise, oder auch Pyro im Stadion oder was auch immer, wenn man die Täter nicht persönlich überführen kann, kommen sie eventuell davon.
Die Politik und ja auch Vertreter der Polizeigewerkschaft, die sagen ja, dass Vereine wie der HSV oft zu lasch vorgehen gegen gewaltbereite Fans. Was muss da denn besser werden?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Und die Vereine, das muss man sagen, sind natürlich in der Fanszene grundsätzlich sehr aktiv. Es gibt viele, viele Fanbeauftragte, auch beim HSV, auch bei anderen Vereinen, die versuchen natürlich den Kontakt zu halten, auch zu den gewaltbereiten Fans. Aber diese, sagen wir mal, Subkultur, die da entstanden ist, die ist eben nicht so einfach zu beherrschen. Grundsätzlich sind die Ultra-Fans ja eben nicht kriminell oder Straftäter von vornherein. Sie agieren auch total organisiert, haben in der Regel dann auch ein gutes Gespür dafür, Stichwort Pyro ja auch, was sie sich gerade eben noch so erlauben dürfen und können, wobei die Attacke vom Sonnabend natürlich total Linien überschritten hat. Das war wirklich ein richtig schlimmer Vorfall. Es wird ja auch viel drüber gesprochen, zum Beispiel die Einlasskontrollen in den Stadien bei den Spielen zu verstärken. Aber auch da, das verhindert eben keine Gewalt in Innenstädten oder auch in Zügen. Und vor allem für die Sicherheit ist eben in erster Linie die Polizei zuständig. Die gewaltbereiten Fans treten zwar auf mit den Zeichen ihrer Vereine, aber das heißt eben nicht, dass die Vereine automatisch alles kontrollieren können, was sie auch tun.
Wegen des Angriffs am Wochenende, da war die Polizei ja natürlich auch wieder im Großeinsatz. Und das Bundesverfassungsgericht, das hatte ja erst letzte Woche geurteilt, dass Länder wie eben Hamburg die Vereine an Kosten für Hochrisikospiele beteiligen können. Inwieweit hat denn jetzt dieses Urteil auch was damit zu tun, dass der HSV jetzt Stadionverbot erteilen will?
Ja, vor allem ist es jetzt ja erstmal diese Aktion Wasser auf die Mühlen derjenigen, die die Vereine an den Polizeikosten beteiligen wollen. Das ist ja ganz logisch. Am Ende ist die Frage, aber was bringt denn eigentlich die Beteiligung an den Polizeikosten? Ich glaube, sie sorgt gesellschaftlich auf jeden Fall für Gerechtigkeit, denn die hohen Kosten, und das ist ja nachvollziehbar für den Polizeieinsatz bei Hochrisikospielen, das Köln-Spiel war übrigens kein Hochrisikospiel, die werden ja ansonsten von der Allgemeinheit getragen. Ansonsten, und da müssen sich, denke ich, auch alle klar sein, es ändert sich durch das Polizeikostenurteil nichts an der Gewaltbereitschaft. Oder um es auch klar zu sagen, der Vorfall auf dem Kiez wäre auch so erfolgt. Und ja, wirklich wirksame Konsequenzen für Krawallmacher zu finden, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig.
Okay, danke schön, Lars. Hamburg ist, wie wir natürlich alle wissen, die schönste Stadt der Welt. Aber nicht nur das. Hamburg hat jetzt auch die größte Moschee in ganz Norddeutschland. Diese Moschee, die steht in der Pinneberger Straße in Schnelsen und ist heute offiziell vorgestellt worden. Mein Kollege Peter Helling war dort und hat sich die Moschee mal angeguckt. Peter, wie sieht sie denn aus?
Es ist ein beeindruckendes Gebäude. Diese neue Moschee heißt Beit Ur-Raschid-Moschee, hat eine durchbrochene Fassade, öffnet sich zur Straße mit großen Glasflächen, hat helle Räume auf 2000 Quadratmetern und ein goldglänzendes Minarett. Errichtet wurde sie von der Ahmadiyya-Gemeinde in 8 Jahren Bauzeit. Und zwar ausschließlich mit Spendenmitteln. 4,5 Millionen Euro sind da reingeflossen. Uns haben die Gemeindevorsteher gesagt, dass selbst Frauen ihren Schmuck verkauft haben, Kinder ihre Sparbüchsen hergegeben haben, um diese Moschee aus Spendenmitteln zu errichten. Bis zu 1000 Betende haben hier gleichzeitig Platz.
Wow, klingt nach einem interessanten Bau, wie ich finde. Wie reagiert eigentlich die Nachbarschaft, weißt du das?
Ja, sehr positiv, sagt zumindest die Gemeinde selbst. Und bald will sie auch sich komplett der Nachbarschaft öffnen, will Tage der offenen Tür veranstalten. Das Gebäude selbst ist auch relativ zurückhaltend. Es gibt auch keinen lauten Muezzin-Ruf oder so etwas. Wichtig ist der Gemeinde, dass sie sich von vornherein in die Stadt hinein öffnet. Es können also Schulklassen kommen, Menschen egal welchen Glaubens. Es wird Führungen geben, Vorträge zur Radikalisierungsprävention, interreligiöse Gebete. Die Gemeinschaft versteht sich als fester Teil der deutschen Gesellschaft und ist auch für eine strikte Trennung von Staat und Religion. Sie ist sozial engagiert, bekannt etwa durch Charity-Läufe um die Alster oder durch Aufräumaktionen direkt nach Silvester.
Ja, danke, Peter. Und wenn ihr jetzt auch wissen wollt, wie die Moschee aussieht, ihr könnt auch ein Bild davon sehen bei uns in der NDR Hamburg-App. Und zum Schluss habe ich noch eine Auszeichnung bekannt zu geben, aber keine gute, denn die Hamburger Verbraucherzentrale hat die Mogelpackung des Jahres gekürt und dieser Negativpreis geht an das Getränk Trinkgenuss Orange von Granini. Dafür haben mehr als 32.000 Menschen bei einer Online-Befragung gestimmt. Denn seit gut einem Jahr ist in diesem Getränk nicht mehr 100%iger Orangensaft, sondern die Hälfte davon ist jetzt Zuckerwasser. Der Preis ist aber gleich geblieben. Eckes Granini verweist auf gestiegene Preise und die schlechte Orangenernte. Und damit beende ich dann diese Folge. Wenn ihr Tipps und Anregungen habt, wie immer gerne her damit. Schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse, die steht wie immer in den Shownotes. Und damit mache ich jetzt Feierabend. Ich muss jetzt noch schnell einkaufen fahren und dann bin ich morgen wieder hier und würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder hören. Bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.